wenn man die Ursache kennt und frühzeitig das behandelt, ist ein Haarausfall auch sehr gut managebar. Überhaupt kein Problem.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Clara Hürlimann und dieses Mal sprechen wir über Haarausfall. Die wichtigsten Fragen dazu beantwortet mir gleich Barbara Böckle von der Innsbrucker Uniklinik für Dermatologie. Bevor wir ins Gespräch starten, gibt es noch drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Normalerweise besitzt ein Mensch etwa 80.000 bis 120.000 Kopfhaare. Alte Haare fallen aus, neue wachsen nach. Das ist der natürliche Haarzyklus. Bis zu 100 Haare am Tag sind es durchschnittlich, die ausfallen. Der Lebenszyklus eines Haars gliedert sich in verschiedene Phasen. Es gibt Phasen des Wachstums, eine Übergangs- und eine Ruhephase. Hallo Barbara, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Was sind denn so die häufigsten Ursachen für Haarausfall?
Die häufigste Ursache bei Haarausfall ist sicher die androgenetische Alopezie. Das ist dieser typische Haarausfall bei Männern mit einem typischen Verteilungsmuster, da die Geheimratsenken. Aber den gibt es auch bei Frauen, zwar seltener, mit einem anderen Verteilungsmuster. Das zweite sind diese diffusen Haarausfälle, diese diffusen, unspezifischen, die nennt man bei uns diffuses Telogenefluvium ist sehr häufig, wenn Patienten beispielsweise krank waren, Mangelerscheinungen haben, Vitaminmangelerscheinungen oder Schilddrüsenprobleme. Das ist der zweite. Dann noch gibt es natürlich auch umschriebene Haarausfallfälle. Das wäre zum Beispiel die Alopecia areata. Das ist eine Autoimmunerkrankung, die viele kennen. Das ist da diese kahlen Flecken, einzelnen, die auftreten. Und der vierte häufige Haarausfall, das sind sicherlich auch diese Traktionsalopezien. Das ist, wenn Patienten oder Patientinnen in dem Fall oft sich die Haare zusammenbinden und zu straff ziehen durch Zöpfe und durch Frisuren, sich die Haare zu streng zurückbinden, dann kann das auf die Dauer wirklich am Haaransatz zu einem Haarausfall führen. Das nennt man dann nachher eine Traktionsalopezie. Das sind sicherlich häufige Haarausfälle und dann gibt es natürlich auch bei uns in der Klinik behandeln wir natürlich die Patienten, die komplizierte Haarausfälle haben, aber natürlich auch viele Dermatologen in der Praxis. Und das sind dann die vernarbenden Haarausfälle.
Wie viel ist da Frage der Genetik und welchen Anteil haben da dann andere Faktoren, also äußere Faktoren zum Beispiel?
Also so eine Generalantwort gibt es natürlich wie immer nicht in der Medizin. Bei der androgenetischen Alopezie, die ist stark genetisch vermittelt. Bei Männern vor allem, also da geht man eigentlich davon aus, dass 80% vererbt ist und nur 20% beeinflusst werden kann, wenn überhaupt. Dass die Haarfollikel sind unterschiedlich genetisch bei den Männern programmiert. Deshalb passiert es auch immer regelmäßig, dass die Männer dann nachher am Schluss dieses Verteilungsmuster haben, dass sich okzipital, also da am Hinterkopf, die Haare lange bestehen bleiben, weil diese Haarfollikel einfach ganz ein anderes genetisches Programm im Hintergrund haben, wie die, die vorne am Scheitelbereich sind. Also bei Männern sehr stark, also da geht man von 80% aus. Bei Frauen, die auch diese androgenetische Alopezie entwickeln können, vor allem postmenopausal, häufig ist das ein ganz anderes Verteilungsmuster, kann man gar nicht vergleichen mit dem männlichen, ist meistens oben im Scheitelbereich, dass die Haare ausfallen, hat auch einen hohen genetischen Hintergrund von 50%, aber da sind wieder eben Umweltfaktoren, aber vor allem auch Hormone sehr wichtig, eben vor allem durch die Umstellung im Wechsel, dass es dort zu einem Haarausfall kommt. Und bei den anderen Erkrankungen, wie beispielsweise Alopecia areata, diese kreisrunde Haarausfall, natürlich ist da Genetik im Hintergrund, dass die Patienten eine Neigung haben müssen, eine Autoimmunerkrankung zu entwickeln. Nicht jeder entwickelt zum Glück eine Autoimmunerkrankung. Da ist natürlich eine Neigung da, aber da spielen andere Faktoren auch noch eine Rolle, die wir aber alle nicht kennen. Bei diesen diffusen Haarausfällen, die auch sehr häufig sind, bei diesen sind meistens auslösende Faktoren, also exogene Faktoren. Ja, Mangelzustände, da ist es, und da spielt die Genetik nicht unbedingt eine große Rolle.
Also wenn es jetzt die verschiedenen Formen gibt,
bei welchen kann man quasi dann was dagegen tun, mehr darauf einwirken und bei welchen ist es schwieriger?
Also man kann bei allen was dagegen tun. Ja, bei den Haaren ist sicherlich wichtig, dass man frühzeitig diese Sache abklärt und in Angriff nimmt, weil wenn man frühzeitig was dagegen tut, dann nachher kann man auch die Ursache bekämpfen schnell und vor allem bei diesen vernarbenden Alopezien ist es sehr wichtig, dass man schnell handelt, damit es nicht zu Vernarbungen kommt, weil dort, wo Narben sind, können ja keine Haare mehr wachsen. Das ist dann nachher, wenn es vernarbt ist, ist es nicht mehr reversibel. Bei den nicht vernarbenden Haarausfällen, da ist zum Beispiel bei diesem telogene Fluvium, diffus am ganzen Kopf, sind da Mangelzustände. Und da ist wichtig, dass man mit dem Patienten ganz eine ausführliche Anamnese einmal macht und einmal erfragt, was passiert ist in den letzten Monaten. Das ist nicht die letzten Tage, sondern 3, 4, 5 Monate, was da zuvor war. Wenn der Patient zum Beispiel beispielsweise eine schwere Virusinfektion gehabt hat, Grippe oder Corona haben wir das erlebt, dass Patienten durch Virusinfektionen einfach der Körper so in Mitleidenschaft genommen war, dass die Haare auch damit einfach in eine andere Stufe danach gegangen sind im Rahmen dieser Virusinfektion. Aber Haare nicht sofort ausfallen, sondern dann nachher erst 3 oder 4 Monate verzögert später. Und dass man da ganz wichtig bei der Anamnese mal erfragt, was da dahinter stecken könnte. Natürlich macht man dann immer auch bei diesen diffusen Haarausfällen ein ausführliches Labor, schaut vor allem die Schilddrüse an, Mangelzustände, Folsäure, Eisenstatus ist wichtig, Vitamin B, Vitamin D, Biotin ist auch in Vitamin B und schaut einfach, ob da ein Mangel oder bei Zink ein Mangel besteht. Und da muss man dann nachher diese Mangelzustände oder die Ursachen beheben. Wenn man die Ursache behebt, wachsen die Haare wieder von selber nach. Wenn ein Patient beispielsweise oder Patientinnen häufig starke Menstruationsblutungen haben, viel Blut verlieren, Frauen, und dadurch einen Eisenmangel bekommen durch den Blutverlust, dann nachher ist wichtig natürlich, dass man die Ursache bekämpft, oder? Dass man den Patienten mit dem zum Gynäkologen schickt, oder? Und da eine spezifische Therapie vom Gynäkologen bekommt, die Ursachenbehebung und dann gegebenenfalls eben mit Eisenpräparat eben diesen Eisenmangel wieder behebt und dann normalisiert sich auch der Haarausfall. Da ist sicherlich Ruhe und den Patienten beruhigen und die Ursache beheben ist da eigentlich schon Mittel der Wahl. Da kommen wir eigentlich zum wichtigsten Punkt, es muss schon ein Fachmann als erstes mal anschauen, damit man mal sich im Klaren ist, welche Art von Haarausfall da im Hintergrund involviert ist und was kann man dagegen tun. Weil unterschiedliche Behandlungskonzepte dann nachher erforderlich sind.
Also auch bei jetzt zum Beispiel der häufigen Form bei Männern, wenn es jetzt genetisch stark bedingt ist, kann man auch da, wenn man früh genug ansetzt, absolut eindämmen quasi.
Genau, da kann man es mit als Mittel der Wahl in der ersten Linie sicher das topische Minoxidil, das ist ein Blutdruckmedikament, eigentlich ursprünglich, was man Patienten als Reserve Blutdruckmedikament aufschreibt, ist nicht mehr beim Blutdruck das erste Mittel der Wahl, aber bei schweren Hypertonikern eben. Hat man gesehen, dass diese Patienten als Nebenwirkung einen vermehrten Haarbewuchs bekommen. Und das verwenden wir jetzt in der Dermatologie, also bei der androgenetischen Alopezie, und da bekommen diese Patienten das als Tinktur. Das wirkt sehr gut, wenn der Patient wirklich konsequent täglich es appliziert. Und da ist ein bisschen die Krux daran, sind keine schnellen Effekte, die man erzielt. Da braucht man Patienten, die ja wirklich den Wunsch haben nach einem dichten und vollen Haar, weil sie müssen das jeden Tag applizieren, jeden Tag diesen Schaum oder die Lösung verwenden und das ist natürlich Sache der Konsequenz. In den nächsten Jahren werden Ihnen mehrere Medikamente zum Haarausfall natürlich auf den Markt kommen. Da forscht man natürlich auch immer, weil es ein großer Markt ist.
Wie viel helfen denn sonst? Es gibt ja viel auf dem Markt, Kosmetikprodukte, Nahrungsergänzungsmittel. Was ist davon zu halten aus medizinischer Sicht?
Also wenn ein Mangelzustand da ist, muss man den natürlich beheben. Diese Kombinationspräparate, da gibt es immer für jedes Kombinationspräparat von den jeweiligen Firmen, die das vertreiben, gibt es da immer so einzelne Studien, die dann nachher belegen sollen, dass dieses Präparat wirkt. Diese Studien sind aber oft nicht, sprechen aber nicht unbedingt den medizinischen Standards, wie wir es in der Medizin von Medikamenten kennen. In dem Sinne, dass man immer den Patienten, also bei der großen Patientengruppe gibt man dieses Nahrungsergänzungsmittel und der anderen Gruppe gibt man zeitgleich ein Placebo, also eine Kapsel ohne Wirkstoff. Und dann muss dieses Nahrungsergänzungsmittel eigentlich muss deutlich besser als dieser Placebo-Effekt sein. Und bei diesen Nahrungszusatzmitteln bei den Haaren gibt es wenige Studien, wo es wirklich doppelblind randomisiert so Head-to-Head-Studien gegeben hat. Es gibt viele Einzelstudien, immer wo man gesehen hat, im Verlauf durch dieses Medikament, wenn die Patienten das Medikament einnehmen, bessert sich der Haarausfall, aber nie diesen, also wirklich in den seltensten Fällen Vergleiche, wo das beweisen. Man kann es unterstützen, wenn wir ja nicht alle immer ausgewogene Ernährung machen, dann kann man schon solche Haut-Haare-Nägel-Präparate aus der Apotheke zusätzlich nehmen. Aber man darf sich keine Wunder versprechen.
Also im Zweifel auch lieber abklären,
ob es sinnvoll ist. Immer abklären, weil sonst investiert man in etwas, was einem keinen Nutzen bringt.
Generell Stichwort Ernährung hast du auch gerade gesagt. Wie viel kann man mit Lifestyle, sage ich jetzt mal, beeinflussen? Also wie viel spielt da Ernährung mit rein? Stress?
Also Stress selber, es gibt ja dieser diffuse Haarausfall, kann auch durch Stress induziert sein. Ja, weil Stress, das hängt vermutlich mit dem Cortisol zusammen. Wenn man vermehrt immer unter Stress steht, produziert man mehr Cortisol und das kann natürlich langfristig, wenn Patienten Stressereignisse haben, dann nachher kann das Monate später zu einem Haarausfall führen. Ernährung ist mittlerweile in der Medizin ist bei allem wichtig. Bei der gesunden Haut ist wichtig, bei chronisch entzündlichen Erkrankungen, bei Tumoren. Die Ernährung, die bekommt jetzt eben in den letzten Jahren einen viel größeren Stellenwert. Da eigentlich eher wie immer bunter Teller, viel Gemüse, Proteine sind natürlich auch wichtig, wenig Fertigprodukte, wenig Zucker, wenig zuckerhaltige Sachen. Das gilt eigentlich so das mediterrane Diätmuster oder die ketogene Diätmuster zieht sich mittlerweile schon wie ein roter Faden ein bisschen bei uns in der Dermatologie durch.
Und es ist mal für viele ein kosmetisches Thema, aber wann stecken auch gesundheitliche Probleme dahinter oder wann sollte man es auch einfach aus medizinischer Sicht abklären lassen?
Also kosmetisch ist es in allen Kulturkreisen, weil volles und dichtes Haar hat ja mit Jugend, Vitalität, Gesundheit, Attraktivität zu tun. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Also ist ein ganz wichtiges äußeres Merkmal. Der Laie kann das schwer, denke ich mal, unterscheiden, wann es medizinisch und wann nicht. Deshalb wirklich den Facharzt für Dermatologie aufsuchen. Das gibt so die Daumen-mal-Pi-Regel. Wenn man die Haare wascht oder einmal, also wenn man sie ordentlich durchbürstet und 100 Haare oder ein bisschen weniger als 100 Haare pro Tag verliert, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es mehr als 100 Haare werden, also wirklich ordentlich viel, dann noch macht natürlich eine Abklärung beim Hautarzt Sinn. Und wenn man über die Haare streicht und oder an den Haaren leicht zieht und viele Haare in der Hand hat und die so leicht ausziehbar sind, absolut, dann macht es natürlich Sinn. Wenn man kahle Stellen auf dem Kopf hat, einzelne, macht es natürlich Sinn, dass man den Hautarzt aufsucht. Einfach auch deshalb schon, dass man einfach beim Hautarzt auch die Schilddrüse abklären lässt, weil dieser kreisrunde Haarausfall ist oft assoziiert mit einer Schilddrüsendysfunktion oder kann auch mit einer Neurodermitis kombiniert sein. Also da macht es Sinn, wenn man den Hautarzt mal aufsucht. Und vor allem bei den Vernarbenden. Das sind, wenn Entzündungen bei der Kopfhaut auftreten, hat das nichts mehr mit Lifestyle zu tun. Einerseits können das bei Kindern Pilzinfektionen sein, wenn die Katze, die Hauskatze oder beispielsweise oder Kälberflechte gibt es in Tirol gelegentlich auf dem Bauernhof. Und das Kind, mit dem in Kontakt kommt, dann kann es da natürlich eine ordentliche Entzündung geben, die unbedingt behandelt werden muss, nicht nur mit Cremen, sondern auch mit Medikamenten, auch bei kleinen Kindern, weil sonst steckt sich die ganze Familie an. Also das muss man schon abklären und beim vernarbenden Haarausfall eben frühzeitig die richtigen Schritte zu setzen. Da muss man biopsieren, damit man ganz frühzeitig die Diagnose stellt und dann kann man die Patienten eben mit immunsuppressiven Medikamenten oder Cremen oder Lösungen behandeln.
Wenn es jetzt schon mal kahle Stellen zum Beispiel gibt, können dort also auch wieder Haare nachwachsen?
Genau, das ist natürlich absolut möglich, je nach Haarausfall. Wenn es ein Haarausfall ist, bei dem es nicht vernarbt, beispielsweise eben dieser Durchmangelzustände, dieser diffuse oder die Alopecia, dieser kreisrunde Haarausfall, da wachsen die Haare nach. Da muss sich der Patient nicht fürchten, da muss man eher ruhig bleiben, entspannt bleiben. Das wird sich alles wieder einpendeln. Wenn aber die Haut entzündet ist, dass da wirklich wie, das kennt jeder, wie bei einer Akne, der Haarfollikel gerötet ist und da Narben entstehen, großflächige Narben, überall wo eine Narbe ist, kann kein Haar mehr durchwachsen.
Bei Frauen, du hast am Anfang schon mal gesagt, spielen ja die Hormone mit rein, die übers Leben ja schwanken und unterschiedlich sind. Gibt es da so gewisse Phasen, wo das gehäuft auftritt?
Bei den Buben muss man dazu sagen, fängt es eigentlich ab der Pubertät an, wenn die Androgene eben losgehen und man hat eine Neigung für androgenetische Alopezie, dann beginnt es eigentlich schon in der Pubertät. Bei Frauen ist es, also ein Klassiker ist postpartal, also während der Schwangerschaft, da wächst alles, da blüht alles, da gedeiht alles, auch die Haare werden dicker, aber dann nachher kommt es zur Geburt und da kommt es nachher 3-4 Monate später, beginnt der Haarausfall. Einerseits durch die hormonelle Umstellung, aber auch durch die Geburt, die ja wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis ist für den Körper von Frauen, da kommt es zum Haarausfall, der wird sich aber wieder normalisieren. Da kann man die Patienten durchleiten, aber das wird sich alles wieder einpendeln. Und dann ist die zweite Phase bei den Frauen natürlich, wenn die Menopause anfängt und die hormonelle Umstellung, einfach wenn die Östrogene und Progesteron einfach abnehmen und da der Haarausfall natürlich beginnt. Da ist natürlich die zweite Phase. Und dann für beide Geschlechter ist natürlich dieser im höheren Alter, werden die Haare einfach dünner, die Zellen teilen sich einfach weniger schnell. Und auch beim Haarfollikel ist es so und es werden auch immer weniger, unabhängig von einer androgenetischen Alopezie.
Und gibt es so Mythen rund um das Thema oder falsche Annahmen, die dir zum Beispiel öfter unterkommen?
Ja, zum Beispiel ein Mythos ist, vieles Haare waschen macht Haarausfall. Das ist ganz ein Klassiker, das stimmt nicht. Haare waschen mit milden Shampoos, das pflegt die Haut, das ist überhaupt kein Problem, weil die Haare, wenn sie fest und gesund und vital in der Verankerung drinnen bleiben, dann macht das Haarewaschen überhaupt nichts. Hüte und Kopfbedeckungen tragen macht Haarausfall, stimmt auch nicht, nur dann, wenn es zu eng ist, alles zu eng oder zu sehr gezogen wird, eben da, wo wir wieder bei dieser Traktionsalopezie sind, weil alles, wenn so zurückgezurrt oder spezielle Frisuren gemacht werden, das kann dann wirklich zum Haarausdünnen führen.
Also wenn man jetzt spürt, dass die Haare weniger werden, was wären deine Tipps, wie man am besten vorgeht?
Okay, als erstes mal Eigenreflexion und überlegen, was war 6 Monate zuvor? Hat es eine schwere Infektionserkrankung gegeben, ja oder nein? Also das schon mal überlegen und dann natürlich schon beim Hautarzt einen Termin vereinbaren. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn der Patient in sich geht und schon weiß, was bis zu 6 Monaten zuvor bei ihm in seinem Leben vorgelegen ist. Und dann das abklären lassen. Das Zweite, was natürlich, was man auch noch sagen muss, hat der Patient neben dem Haarausfall noch weitere Symptome? Weil das ist natürlich immer wichtig. Es können natürlich auch Autoimmunerkrankungen dahinter stecken. Zwar selten, aber möglich ist es, dass wenn der Patient Gelenkschmerzen hat und Haarausfall, kann das natürlich auf was anderes hindeuten. Aber sich einen Termin zur Abklärung geben lassen.
Und dann den Empfehlungen folgen.
Genau, dann nachher beim Hautarzt einerseits einfach, in welche Richtung das geht, ob es Dinge zu beheben gibt. Die Labore muss man abnehmen, in diesem Fall eben nicht nur die Mangelzustände, sondern Infektionserkrankungen, das habe ich vorher nicht genannt. Die Syphilis muss man auch bedenken. Bei Haarausfall kann auch eine Syphilis dahinter stecken, beispielsweise, oder eben chronische Entzündungen. Und deshalb sollte man da, wenn es diffus ist, natürlich ein Labor machen. Und weiter abklären. Beim kreisrunden Haarausfall, wenn er lokalisiert ist, einzelne kahle Flecken, die spontan plötzlich, die können über Nacht auftreten, auch natürlich zum Hautarzt gehen. Und da muss man die Patienten beruhigen. Die können in einer Stresssituation auftreten und so, wie sie gekommen sind, schnell wieder nachwachsen. Wenn man topische Corticosteroide eben verwendet, also der Patient täglich. Und da kann man auch dem Patienten Entwarnung geben, weil da soll er sich nicht fürchten, weil mittlerweile ist ja so, dass Patienten auch gern sich informieren, vor allem im Internet. Und wenn man dann nachher liest, oder kreisrunde Haarausfall kann den ganzen Kopf betreffen. Man hat dann nachher einen vollständigen Haarverlust am ganzen Kopf, Körper, kann passieren in seltenen Fällen, das sind wirklich seltene Fälle, aber danach kann man mittlerweile wirklich Entwarnung geben, weil das kann man mit Medikamenten, die es zu schlucken, also die man schlucken kann, sowohl Corticosteroide oder neuere Medikamente, JAK-Inhibitoren, wenn es ein ausgedehnter Befall ist, wirklich sehr gut behandeln.
Also Ruhe bewahren und abklären lassen.
Ruhe bewahren, abklären lassen. Wenn man die Ursache kennt und frühzeitig das behandelt, ist ein Haarausfall auch sehr gut managebar. Überhaupt kein Problem.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.